Glaube global. Christliches Engagement weltweit. Auf ERF Plus.
Längst nicht alle Kinder in Pakistan lernen lesen und schreiben. Und das ist einer der Gründe, warum sich Margret Meyer mit ihrem Hilfswerk Himmelsperlen engagiert für Kinder der Ziegelarbeiter im Norden des Landes. Dort leben christliche Familien in Lohnsklaverei. Das heißt, sie sind abhängig von ihrem Arbeitgeber und können ohne die Mitarbeit der Kinder bei dieser schweren Arbeit gar nicht überleben. Ja, mit Hilfe aus Deutschland gibt es jetzt für diese Kinder eine School of Grace und auch ein zweites Schulprojekt. Vieles ist dabei, sich zu verändern. Mehr über diese Schulen und begleitende Projekte erzählt Margret Meyer in der kommenden Stunde auf ERF Plus. Herzlich willkommen zu Glaube global, begrüßt Sie Ingrid Heinzelmeier. Stop Child Labor, der Kinderarbeit einen Riegel vorschieben, so das Thema in diesem Talk. Wir werden sprechen über eine christliche Schule in Pakistan und über Kinder, die körperlich schwer schuften müssen und jetzt aber Zugang bekommen zu Bildung. Bei mir im Studio ist Margret Meyer aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, liebe Margret.
Ja, danke schön.
Wir kennen uns schon lange und sind miteinander befreundet, deswegen die persönliche Anrede. Pakistan, das war schon öfter unser Thema hier, aber es ist ja sicher so, dass manche Leute das nicht so verfolgt haben. Warum ist Pakistan für dich so ein Thema geworden?
Also einmal, weil es ein Land ist, in dem es nur wenige Christen gibt und die Christen stehen unter großer Bedrängnis und auch unter direkter Verfolgung. Viele sind im Gefängnis. Ich habe besonders die Geschichte von Asia Bibi von Anfang an sehr intensiv mitverfolgt und mich auch nach meinen Möglichkeiten stark für sie eingesetzt und die ganzen Jahre für sie gebetet. Aber es gibt noch einen Grund, der liegt viel länger zurück. Das war nämlich bereits 1979. Da war ich auf einer Missionskonferenz. Ein Missionar, der in Pakistan arbeitete, sprach und berichtete und gab am Ende ein Anforderungsprofil für eine Frau, die sie dort suchen. Und das traf mich mitten im Herzen. Und ich dachte, genau das bin ich. Und ich fühlte eine Berufung für Pakistan. Das ist damals aus verschiedenen Gründen nicht möglich geworden. Aber es schlummerte immer in meinem Herzen, hat mich nie losgelassen.
Über Jahrzehnte.
Über 38 Jahre. Und nach 38 Jahren knüpft Gott da an, am Anfang meiner Zeit als Rentnerin. Und so ging mein Weg dann tatsächlich doch nach Pakistan.
Pakistan, wo du diese Schularbeit mit auch ins Leben gerufen hast, das ist ein sehr junges Land.
Ja, es ist gerade mal 70 Jahre alt.
Aber jetzt auch die Bevölkerung.
Ja, die allermeisten sind unter 14 Jahren oder man kann sagen, ein Drittel ist unter 14 Jahren und nur die Hälfte der ganzen Bevölkerung ist überhaupt alphabetisiert. Also wenn man rausgeht auf die Straße, sieht man Kinder und Teenies in Massen und im Verhältnis dazu noch relativ wenig Erwachsene.
Dein erstes Projekt jetzt mit Himmelsperlen in diesem Land ist eben eine Schule für Kinder, deren Eltern und sie selbst auch auf diesen Ziegelfeldern arbeiten, körperlich schwer arbeiten und wenig Geld dafür bekommen. Wie hat das angefangen?
Zunächst mal habe ich einen Kontakt überhaupt zu einer Person, zu einer Frau, die Lehrerin ist, nach Pakistan. Sie heißt Kiran Gauri. Und das ist jetzt genau 3 Jahre her, im Sommer 2016.
Und kam über Facebook?
Das kam interessanterweise über Facebook. Hätte ich nie im Leben erwartet, dass sie mich da gefunden hat. Aber das war nicht gesucht, sondern das war Gottes Führung. Und zwar so eindeutig, dass ich bis heute darüber nur staunen kann. Wir hatten etliche Monate Kontakt. Dann haben die über Skype meinen 65. Geburtstag gefeiert. Für mich unfassbar. Und dann hat es sich so ergeben, dass ich bereits im Dezember 2016 zum ersten Mal nach Pakistan geflogen bin. Ich stieg aus dem Flugzeug, ich wurde liebevoll, herzlich empfangen und hatte das Gefühl, ich bin hier zu Hause. Und dann haben die jetzt meine pakistanischen Partner sind, die haben mir dann alles gezeigt, was zu ihrem Dienst gehört. Und der Dienst dort heißt Rescue for Heaven Ministries. Dazu gehört ein
Rettungsboot für den Himmel.
Ja, das kann man sagen. Ein Rettungsdienst für den Himmel, also klar evangelistisch, obwohl die Christen in dem Land so schwer bedrängt sind, weil sie Christen sind. Aber sie sind in ihrem Zeugnis sehr eindeutig. Und das hat mir von Anfang an gut gefallen, dass sie evangelisieren, dass all ihre Dienste ganz klar auf dem Fundament der Bibel, des Wortes Gottes wirklich bestehen. Ich lernte vieles kennen und unter anderem haben wir einige der Ziegelfelder besucht und ich wusste, die hier arbeiten, das sind Christen und die Besitzer sind die Muslime. Als ich mit meinen Partnern dort war, kamen die Frauen und die Kinder angelaufen und ich dachte, was sag ich denen jetzt? Hab sie dann einfach als meine Schwestern und Brüder begrüßt und mit ihnen so einen Smalltalk per Übersetzung von Englisch nach Urdu mit ihnen gehabt und sie guckten mich an, als käme ich aus einer anderen Welt, was auch so war, denn dort waren noch nie Ausländer. Ich war tatsächlich die erste Weiße, die dorthin kam und dann habe ich überall mit ihnen gebetet. Frauen, die Kinder waren dabei, die Männer standen ein bisschen abseits und habe mit dem, was mir sich offenbarte als Anliegen für sie gebetet. Einfach auch in diesem Bewusstsein, wir sind gemeinsam mit Jesus unterwegs in dieser Welt. Hab sie ermutigt, am Glauben festzuhalten und sich in allen Dingen an Jesus zu wenden. Und am Ende war meine Frage, könnt ihr mir mal ein Haus zeigen, wo ihr lebt? Die Besitzer geben allen Arbeitern mit ihren Familien, ich würde sagen, ein Einraumhaus zur Verfügung. Natürlich wird das vom Lohn abgezogen, aber ich war dann in einem solchen Haus oder
vielleicht eher eine Hütte nach unseren Begriffen.
Es ist aus Ziegelsteinen gebaut, aber es ist eben klitzeklein. Keine Toilette innen, natürlich vom Badezimmer brauchen wir gar nicht reden. Auch die Feuerstelle zum Kochen, fürs Essen machen ist draußen. Sie schlafen alle in einem Raum und es gibt gar keine richtigen Möbel. Ich war dort und sie boten mir einen Plastikstuhl an, der sogar noch so intakt war, dass ich nicht zusammengebrochen bin. Und dann kamen wieder die Kinder, wirklich, ich fühlte mich so wie eine Henne, die ihre Küklein um sich sammelt, die Frauen dahinter. Und ich dachte, Jesus, was mache ich jetzt hier? Wie kann ich ihnen helfen? Und dann war mir klar, was ich machen kann, ist beten. Ich habe meine Arme ganz weit ausgebreitet und hatte 8 Kinder, so ganz in meiner Nähe und noch 2 Frauen. Und dann habe ich habe meine Augen geschlossen und habe in Englisch für sie gebetet. Und dann passierte für mich eine ganz neue Erfahrung, etwas Wunderbares. Gott gab mir eine Inspiration. Ich würde heute sagen, das war ein prophetisches Gebet, was Gott mir gab. Und ich betete ganz kühn dafür, dass diese Kinder eine Möglichkeit bekommen, dort eine Schule zu besuchen. Denn theoretisch war das unmöglich für die Kinder von Arbeitssklaven in den Ziegelfeldern. Und genau in diesem Moment standen meine Partner Kiran und Aurangzeb in der offenen Türe und hörten zu, waren dabei, verstanden mein Gebet, weil sie gut Englisch sprechen. Und es fiel wie ein lebendiger Samen in ihre Herzen. Das war der Anfang.
Diese Schule gibt es jetzt seit 2 Jahren?
Am 10. Januar 2017 haben sie ganz schlicht genau an dieser Stelle angefangen, die Kinder zu unterrichten und ihnen zunächst das Alphabet in Urdu beizubringen.
Und wie ist es heute?
Ja, es hat nicht lange gedauert, da wuchs die Zahl der Kinder, die lernen wollten. Wir haben ein erstes Gebäude angemietet, aber das wurde sehr schnell zu klein. Es waren 30, 50, 70, 80 Kinder und dann sprengte das den Rahmen dieses Hauses. Und dann haben wir ein Haus angemietet, in dem bis zu 230 Kinder jetzt untergebracht waren. Und zwar für Kindergarten und für die komplette Schule. Also so hat sich dann das in relativ kurzer Zeit entwickelt.
Und heute ist wieder so eine Situation, wo eigentlich zu wenig Platz ist und deswegen gibt es jetzt eine zweite Schule.
Mein letzter Besuch war im Februar. Da waren wir zu 5 dort und haben intensiv auch mit diesen neuen Unterstützern uns die Schule angeschaut und ich spürte, wir müssen irgendwas ändern. Es war die Frage, ob wir eine zweite Schule starten, aber in mir war ein ganz deutlicher Stopp. Ich spürte, nein, das ist es nicht, sondern wir brauchen einfach ein zweites Gebäude, um diese Schule, die School of Grace, zu entlasten. Denn die Räume, ganz besonders die Räume für den Kindergarten, und das sind 3 Gruppen, 3 Jahrgänge, sind viel zu klein. Dort kann man quantitativ arbeiten, überhaupt nicht qualitativ. Und das hat mich sehr gestört. Ich dachte, ich will ja nicht quantitativ zulegen, sondern wirklich in die Qualität hinein. Und dann kam die gemeinsame Entscheidung. Wir haben das miteinander im Gespräch und im Gebet so vor Gott gebracht. Und dann war es plötzlich klar, wir suchen ein zweites Gebäude. Und dann werden wir die School of Grace auf die Art und Weise erweitern.
Ja, der beste Weg, um Kinderarbeit zu verringern oder, so Gott will, auch ganz abzuschaffen, ist Bildung. Margret Meyer möchte mit ihrem Hilfswerk Himmelsperlen sich weiter engagieren für Schulen in Pakistan, damit dort Kinder lernen können für eine bessere Zukunft, die sonst nur ein Leben lang schuften würden. Gleich mehr. Wir sprechen dann über Kinderarbeit und wie man dem einen Riegel vorbeugen kann und dann auch über die Situation der Lehrer und ihre Herausforderungen. Stop Child Labor, so heißt dieses Programm mit weltweiter Perspektive, das Sie auf ERF Plus gerade eingeschaltet haben. Margret Meyer berichtet von ihrer Arbeit in Pakistan mit Himmelsperlen, so heißt das Hilfswerk. Margret, bei deiner letzten Reise bist du dort in Lahore empfangen worden mit einem selbstgebastelten Schild und drauf stand Stop Child Labor. Was hast du dabei empfunden, als du das angeschaut hast, als die jungen Frauen und Männer dir das so vor die Nase gehalten haben?
Ja, ich kam in den Schulhof und ganz vorne vor der großen Zahl der Schüler standen zwei Mädchen, vielleicht 8. Klasse, so 14 Jahre ungefähr, und hatten im Ausmaß von 1,5 Meter mal 1 Meter ungefähr ein großes Schild und darauf stand Stop Child Labor. Ich war im Moment etwas irritiert, habe aber dann sofort gedacht, wow, das ist die Bitte, die Sie an mich stellen. Und zwar die Kinder, die Schüler und nicht die Lehrer. Also das war ein Hilferuf, so habe ich es empfunden. Das war ein ganz starker Hilferuf. Hilf uns, dass die Arbeit auf den Ziegelfeldern, die wir tagtäglich machen mussten und tausende von Kindern ja immer noch, dass die aufhört.
Wie ist es denn, die Kinder, die jetzt in diese Schule gehen können, da gibt es ja auch Unterstützung, eben auch durch deine Freunde und andere Leute in Deutschland. Aber bedeutet das, dass die Kinder dann nicht mehr arbeiten müssen?
Also zunächst hat die Schule begonnen als Abendschule, weil die Eltern natürlich überhaupt gar nicht bereit waren, ihre Kinder freizugeben. Aber Abendschule bedeutete, die Schule war nachmittags, wenn die Arbeit erledigt war.
Und dann ist aber so ein junger Mensch auch erledigt.
Ja, nicht mehr sehr aufnahmefähig. Klar, Kinder sind Kinder überall auf der Welt, ja. Aber dann haben wir mit dem Start in dem jetzigen Gebäude dann doch umgestellt auf Vormittagsunterricht. Und die Leiter der Schule, auch die ganzen Lehrer, haben die Eltern sehr ermutigt. Die haben Hausbesuche gemacht, waren überall auf diesen 6 verschiedenen Arbeitsfeldern, wo die Kinder herkommen, und haben überall mit den Eltern gesprochen und haben ihnen eine Motivation gegeben, die Kinder doch schon morgens um 8 zu schicken. Und wenn die Schule zu Ende ist, dass sie dann am frühen Nachmittag doch noch helfen können. Und die Eltern haben sich auf dieses Experiment tatsächlich eingelassen, weil sie gemerkt haben, dass ihre Kinder sich verändert haben durch den Schulbesuch. Dass sie so begeistert waren, so eine Freude mit nach Hause brachten, so aufmerksam waren und tatsächlich auch bereit waren, nachmittags noch richtig hart zu arbeiten.
Damit Kinder in die Schule gehen können und dort auch etwas Gutes lernen, braucht es Lehrer.
Ja, das ist wohl wahr.
Du hast die School of Grace begonnen mit einem Lehrerehepaar, das du da auf besondere Art und Weise kennengelernt hast, über die Kontinente hinweg, durch ein weltumspannendes Netz. Es ist doch richtig toll, dass also bei Facebook auch sowas rauskommt. Und wie ist das aber jetzt? Die brauchen ja Hilfe. Wie viele Lehrer gibt es jetzt heute und was sind das für Lehrer und was brauchen diese Lehrer auch, um ihre Arbeit gut tun zu können?
Ja, ich musste mich selbst gerade nochmal erkundigen. Wir hatten im ersten Gebäude der School of Grace zuletzt 17 Lehrer. Und das hört sich schon mal wie eine ganz stolze Zahl an, wobei ganz viele von denen wirklich Berufsanfänger sind. Und jetzt haben wir den Start im zweiten Gebäude und natürlich brauchten wir da neue Lehrer. Und jetzt sollten zunächst 12 Lehrer eingestellt werden. Ich bin nicht sicher, ob die alle schon da sind, aber das ist unser Ziel. 12 Lehrer und 5 weitere Angestellte. Man braucht einen Hausmeister, man braucht einen für die Administration, eine Maid, also eine junge Frau, die einfach hilft und sauber macht und auch fürs Frühstück sorgt, das es ja auch jeden Tag dort gibt. Dann brauchen wir einen Security-Mann und einen Fahrer. Das ist eine Doppelaufgabe. Aber es werden 12 Lehrer eingestellt plus 17, das sind dann etwa 30 oder 29.
Konntest du schon mal im Unterricht in dieser School of Grace, die dir so am Herzen liegt und für die du dich so engagierst, dabei sein, Mäuschen spielen?
Das ist jedes Mal mein großes Interesse. Wenn wir da sind, ist ja ein Besuch in der School of Grace Standard. Und wir werden dort riesig empfangen mit einer Zeremonie. Das ist für uns in Deutschland kaum vorstellbar. Bunt und laut, mit Tänzen und Trommlern und Ansprachen. Und dann bin ich natürlich dran und darf die Kinder und Lehrer ansprechen und motivieren und ihnen danken. Wir sind jedes Mal auch in allen Klassen, aber weil die uns als Gäste so besonders ansehen, ist es bis jetzt, muss ich sagen, nicht möglich gewesen, bei einer vollen Stunde ganz normal in der letzten Reihe zu folgen. Sie sind viel zu neugierig, wenn sie mich sehen oder auch die anderen Deutschen, die mit dabei sind. Aber das ändert sich ab Oktober. Ich will aber nochmal zurückkommen auf die Frage nach den Lehrern.
Das heißt, du hast fest vor, das jetzt mal zu machen.
Ja. Das ist ein lang vorlaufendes Programm gewesen und im Oktober beginnen wir. Ich komme gleich darauf zurück. Will nur eben nochmal ergänzen, damit wir auch qualifiziertere Lehrer, die schon Berufserfahrung haben, jetzt auch im Herbst einstellen können, habe ich unsere Leiter gebeten, dass sie sich auch an die anderen Gemeinden und Kirchen wenden, um ihnen die Schule vorzustellen und zu fragen, ob da nicht Lehrer bereit sind.
Dort in dem Umfeld.
Ja, die in einer anderen Schule tätig sind, vielleicht auch in einer staatlichen, zu wechseln in die School of Grace. Und da habe ich große Hoffnung.
Wie sehen denn die Klassenzimmer aus? Da machen wir so ein bisschen Kino für die Ohren.
Ja, sie haben sich die größte Mühe gegeben, um sie schön zu gestalten, sehr kinderfreundlich zu gestalten. Die Tische, übrigens alles von einem Schreiner selbst gebaut und richtig stabil, Tische und Stühle und das Pult für den Lehrer, die sind blau und gelb. Ich glaube, auch rote gibt es. Richtig schön bunt, aber stabil. Und die Wände, da haben die Kinder schon zur Dekoration einiges beigetragen. Und da gibt es auch Verhaltensregeln, die sogar in Englisch an den Wänden stehen. Ja. Und das fand ich sehr schön. Das Vaterunser habe ich gelesen. Und bereits Fotos von der Klasse. Also es ist bunt und freundlich und einladend. Da würde jedes Kind gerne hingehen.
Ja, tun sie ja auch. Ihr platzt ja immer wieder aus allen Nähten.
Ja.
Es ist eine christliche Schule. Was erfahren die Kinder in dieser Schule über ihren christlichen Glauben? Weil es sind ja christliche Kinder.
Ja. Jeder Tag von Montag bis Freitag beginnt mit einer Andacht. Die findet auf dem Schulhof statt, weil es keinen entsprechend großen Raum gibt. Da gibt es eine biblische Geschichte.
Meistens ist ja gutes Wetter.
Ja, bis auf die Zeit, aber die Zeit des Monsunregens, das ist dann immer noch Sommerferien und das ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Ja, also eine biblische Geschichte, die Kinder lernen christliche Lieder und singen sie mit Begeisterung und es wird gebetet. 20 Minuten und dann geht es ab in die Klassen und um 8:30 beginnt dann der richtige Unterricht. Und es gibt das Fach, in Deutschland würden wir sagen Religion, aber bei ihnen heißt es ganz klar Bible, also Bibel. Kennenlernen, ja. Jesus kennenlernen, Gott kennenlernen. Das wird sehr eindeutig dort vermittelt. Das ist der Schulleitung und natürlich mir besonders wichtig.
Gibt es auch so etwas wie altersgerechte Bibeln?
Ich habe vor 1,5 Jahren, als ich dort war und einen Frauentag gemacht habe, für alle eine Familienbibel gekauft in Urdu. Mit schönen Bildern, aber auch mit den Geschichten. Und ich denke, das ist das Einzige. Kindgerechte Bibeln habe ich noch nichts von gehört, aber diese Familienbibeln, und die sind auf jeden Fall für sich spannend.
Du hast es schon berührt, dass viele Lehrer Berufsanfänger sind. Das ist ja auch eine neu gegründete Schule. Aber auch wenn du jetzt weit weg bist, aber mit Himmelsperlen das ja unterstützt und begleitest, du machst dir auch Gedanken, wie jetzt diese Lehrer weiterkommen können. Was kannst du sagen über Projekte zur Lehrerfortbildung?
Ich habe es Ihnen von Anfang an gesagt, vom Beginn an, ich möchte, dass die Schule eine gute Qualität bekommt. Denn ich weiß, dass im weltweiten Ranking, wo die Schulen alle weltweit getestet sind, Pakistan von 160 Ländern Platz Nummer 132 hat. Das spricht für sich. Und in Deutschland
da ist Bedarf.
Ja, das ist absolut, ja. Absolut klar. Ich habe in Deutschland nach geeigneten Lehrern gefragt. Und zwar eigentlich von Anfang an. Am Anfang fand ich niemand. Und dann fand ich eine Lehrerin, die 30 Jahre Schuldienst hinter sich hat, gerade berentet wurde, Grundschullehrerin ist und eine Menge Ahnung hat von Didaktik, Kinder liebt. Und die sagt, ich suche eigentlich eine neue Aufgabe. Ich lernte sie unmittelbar nach ihrer Berentung kennen. Und dann lernte ich einen Mann kennen, der war in Peru und hat dort 3 Jahre Lehrerfortbildung an einer peruanischen Schule gemacht. Und ich dachte, wow, das passt zusammen. Wir haben lange geredet und er und die erstgenannte Lehrerin und jetzt noch eine dritte, die werden mitkommen im Oktober zu unserem Einsatz. Und ich habe es schon vorbereitet, dass wir ein spezielles Programm dann mit ihnen in den Klassen machen werden. Und natürlich Hospitation zunächst, aber dann auch Lehrergespräche und auch Schülergespräche.
Also da bewegt sich etwas.
Oh ja.
Kinder brauchen nicht nur Unterricht, sondern auch gemeinsames Spiel und Spaß. Und ganz besonders, wenn es Kinder sind, die immer noch schwer arbeiten müssen. Deswegen wird das Team mit Margret Meyer, das Team von Himmelsperlen, das im Oktober nach Pakistan reist, dort auch ein mehrtägiges Kindercamp mitgestalten für die Schülerinnen und Schüler der School of Grace. Und darüber erfahren wir dann gleich mehr. ERF Plus haben Sie eingeschaltet. Glaube global heißt das Programm, dem Sie jetzt folgen. Wir sprechen über Pakistan und über eine christliche Schulinitiative unter Kindern, die gleichzeitig auch schwer arbeiten müssen, die aber so den Weg in eine neue Zukunft geöffnet bekommen. Im Oktober wird es ein Kinderfest geben auf der School of Grace, die vom Hilfswerk Himmelsperlen unterstützt wird. Und das wird einer der Höhepunkte sein bei der nächsten Pakistan-Reise von Margret Meyer und ihrem Team. Margret, diese Reisen hinterlassen ja wohl Eindrücke bei denen, die sich da mittrauen.
Ich würde sagen, die Gruppe vom letzten Jahr, also Oktober 2018, ist bis heute voller Begeisterung. Da waren wir 15 aus Deutschland und die sprechen immer und überall noch davon. Da muss ich gar nicht jemanden animieren. Die sind so angetan. Eine völlig andere Welt. Die Armut, die Probleme, das Elend zu sehen, aber dann diese fröhlichen Kinder, die in ihrer Armut so fröhlich und auch so dankbar sind. Und diese 3 Tage, wir nennen es Kids Camp, Kinderfest in Deutsch, vielleicht besser verständlich. Wir machen das an den Schultagen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, so dass wir die Schultage nutzen und nicht das Wochenende. Das wäre schwieriger von der ganzen Logistik her. Aber das ist der Jahreshöhepunkt für die Kinder. Und für die Mitarbeiter, die mitkommen, würde ich sagen, genauso.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wie das aussieht? Ihr habt also ein extra Haus und rechnet mit einer vollen Hütte?
Ja, wir haben natürlich am Anfang überlegt, so für wie viele machen wir? Und dann wurde mir klar, wir können ja nicht nur die Hälfte der Schule einladen, sondern wenn, dann müssen wir alle Schüler einladen. Und dazu kommen dann noch die aus dem Waisenhaus, weil ich mit denen die ersten Kontakte hatte. Das heißt, wir werden dieses Jahr bestimmt auf 280 oder mehr Kinder kommen. Vielleicht werden sogar 300. Und das Schöne ist, unsere Unterbringung ist in einem katholischen Zentrum. Das ist riesengroß und hat eine große Aula. Und in dieser großen Aula mit einer großen Bühne haben wir einen idealen Platz für das Kids Camp. Die Kinder sitzen auf der Erde, nicht auf Stühlen, sondern auf der Erde. Das ist so stufenmäßig. Dadurch können sie alle gut sehen und man behindert sich nicht gegenseitig. Und da haben wir alle Möglichkeiten, sowohl frontal ein schönes Programm von vorne zu machen. Die Pakistani übernehmen natürlich die Lieder, die Musik und das Tanzen. Das liegt ihnen auch im Blut. Und das ist ihr Part. Und wir übernehmen alles andere.
Und das Schöne, also die Geschichten?
Ja, die biblischen Geschichten. Die werden nicht nur erzählt, sondern die werden auch gespielt. Die sind dann sozusagen eine Live-Situation. Und unser Kindermissionar, der das auch hauptamtlich in seinem Beruf macht, der hat so eine tolle Begabung, Kinder oder Jugendliche oder auch Mitarbeiter so einzubeziehen, dass da alle, auch alle Erwachsenen, ganz gespannt zuschauen. Und natürlich ist es uns dann wichtig, dass wir dann eine Vertiefung machen. Und dafür haben wir die Kleingruppen. Die sind eigentlich noch zu groß, mindestens 15, aber mehr Mitarbeiter kann ich nicht noch mitnehmen. Und wir brauchen ja auch für jeden Mitarbeiter einen pakistanischen Übersetzer. Denn die Kinder verstehen nicht so viel in Englisch. Ihre Muttersprache ist ja Urdu, dass es immer die Übersetzung braucht. Also wir haben da schon gute 30 Mitarbeiter, die insgesamt eingesetzt sind. Aber diese Vertiefung ist wichtig, dass sie auch verstehen, was diese biblischen Geschichten für ihr Leben ist. Und besonders auch die älteren Kinder, dass sie das auch schon anwenden für ihr Leben. Wir lehren sie auch dort, persönlich zu beten. Es kommt wirklich immer mehr auch zu persönlichen Gesprächen. Das ist ganz wichtig. Und neben, ich sag mal, diesem ersten wichtigsten Programm gibt es Workshops, gibt es Wettspiele, gibt es Musik.
Spiel und Spaß muss
ja,
auch dabei sein.
Das, was mit Kindern auf der ganzen Welt normal ist, ja.
Und ganz bestimmt gibt es dann auch was Gutes zum Essen?
Ja, kein Fest ohne Essen. Ich war am Anfang immer irritiert, als sie immer von Snacks sprachen. Mittagessen sowieso, das war klar. Aber Snacks und was zu trinken, das scheint für Kinder ein Highlight zu sein, ja.
Die bekommen wahrscheinlich sonst nicht so viel.
Nein, in der Schule kriegen sie ja auch jeden Tag etwas Kleines, ja. Und das wollten sie fortführen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht will, dass die Kinder einen hohen Standard sich angewöhnen, dass sie denken, das bieten wir ihnen immer. Aber klar, Kinder haben Hunger, haben Durst, die können nicht so lange durchhalten und durch die große Zahl, die zusammen ist, durch das Anstrengen oder das für sie Programm haben sie dann auch ein Bedürfnis und eine Toilettenpause braucht man auch. Ja, es gibt Snacks und es gibt dann ein Mittagessen, das ist immer Reis. Ein paar Varianten gibt es und Weihnachten gibt es Reis und Hühnchen und beim Kinderfest gibt es auch Reis und Hühnchen.
Da entsteht für Kinder, die sonst, ich vermute mal, aus ihrer Umgebung nicht viel rauskommen, doch ein weiterer Horizont und dann auch später schöne Erinnerungen, fast so ein bisschen, als könnten sie jetzt Urlaub machen.
Ja, ich glaube, man kann das wirklich so sehen. Die strahlen uns ja an, wenn wir sie dort treffen. Sie haben ja von sich aus, von den Familien her, überhaupt gar keine Möglichkeiten. Ich schätze, dass viele noch nicht mal richtig in der Innenstadt in Lahore waren und schon gar nicht Reisen machen können. Es sei denn, besuchen vielleicht mal die Oma, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber in der Regel wohnt ja die ganze Sippe da ziemlich dicht zusammen. Die haben alle noch nie ein besonderes Highlight erlebt, ja. Das, was für uns normal ist, dass Kinder ins Schwimmbad gehen, dass man freizeitmäßig was unternehmen kann, das gibt es in Pakistan nicht, das kennen sie nicht, ja. Und von daher ist dieses Fest das Größte, was sie sich überhaupt denken können.
Und die Mitarbeiter aus Deutschland, die du jetzt dabei hast, die können dann eben auch mit Hilfe der Übersetzer persönlich mit den Kindern sprechen und auch ja, mit den älteren Kindern dann vielleicht über den Glauben an Jesus?
Ja, das ist durchaus möglich. Ich war überrascht, wie gut das im letzten Jahr gelaufen ist. Wir haben ja Erzieher dabei und Lehrer dabei im Team, aber auch Mitarbeiter, die im Kindergottesdienst, der Gemeinde mitarbeiten, in der Jungschar, die Freizeiterfahrungen haben. Also das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, dass jeder schon über etliche Jahre Erfahrung mit Kindern hat. Denn gerade in der Kleingruppe kommt es darauf an. Ich war total überrascht letztes Jahr. Denn in allen Gruppen lief es richtig gut, also ein Geschenk Gottes, besser als erwartet. Und natürlich sind wir darauf angewiesen, dass es miteinander mit dem jeweils pakistanischen Übersetzer gut wird. Und da werden wir dieses Jahr noch ein bisschen verbessern. Wir haben uns entschieden, wir wollen die Verantwortung für die Kleingruppe in ihre Hände geben und nicht mehr in den Händen der Deutschen lassen. Die Deutschen haben zwar das Programm vorbereitet, aber wenn sie wissen, ich bin verantwortlich für meine Kleingruppe, dann sind sie auch von A bis Z dabei. Denn letztes Jahr sind einige Mitarbeiter auch mal weg gewesen und unsere Deutschen haben gedacht, wie soll ich mit den Kindern sprechen ohne Verständigung? Also das ist natürlich auch ein Lernprogramm, aber es läuft gut. Es ist möglich, gerade die älteren Kinder, das ging letztes Jahr bis zum Alter von 16, die 10. Klasse, die waren sogar zum Teil schon 17 Jahre, das waren direkt Jugendliche. Das war ein gutes Niveau, würde ich sagen.
Margret, du erzählst jetzt so begeistert und bewegt. Gibt es jetzt auch eine Erinnerung an zum Beispiel das Kids Camp vom letzten Jahr, die dich selbst so berührt hat? Also was ein Kind erzählt hat oder auch ein Lied oder so ein kleiner Einblick.
Am stärksten berührt hat mich die Beobachtung. Ich leite natürlich keine Kleingruppe selber, sondern bin mehr für das Ganze da. Zu beobachten, wie sie am dritten Tag, als es dann auch dran war vom Programm her, dass die Kinder selber anfangen sollten zu beten. Und dann hat ein Junge, der heißt Abil, der hat die Augen geschlossen, sitzt auf der Erde im Schneidersitz und hat einem anderen Jungen die Hand auf seinen Kopf gelegt und betet für ihn. Und davon gibt's ein Foto. Dieses Foto habe ich mir sehr oft angeguckt. Und ich spüre, ich kenne diesen Abil jetzt von Anfang an, schon 3 Jahre. Und der hat so ernsthaft gebetet, dass seine Mutter mir nachher gesagt hat, damit hätte ich nie gerechnet, dass in 3 Tagen, natürlich ist die Mutter Christin, aber dass in 3 Tagen so viel möglich ist. Also das ist wunderbar.
Ja, wir werden jetzt gleich nach der Musik noch ein letztes Mal miteinander sprechen und dann geht es ja um weitere Perspektiven, so im Umfeld jetzt dieser Schularbeit. Es geht ja auch darum, dass man versucht, zum Beispiel in diese Arbeitsverhältnisse da hineinzukommen, da etwas zu verändern. Also von solchen Dingen werden wir dann gleich sprechen. Bleiben Sie dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Stop Child Labor, der Kinderarbeit einen Riegel vorschieben, das ist unser Thema in dieser Stunde auf ERF Plus und das ist eine äußerst komplexe Sache, denn Schulsklaverei betrifft ja ganze Familien. Ich spreche darüber mit Margret Meyer aus Frankfurt und möchte dich jetzt fragen, Margret, kannst du uns nochmal so verständlich machen, wie kommt es überhaupt zu diesen schrecklichen Abhängigkeitsverhältnissen?
Also man muss zunächst mal wissen, dass die Christen in Pakistan überhaupt keine Lobby haben und dass sie nur die niedrigsten oder fast nur die niedrigsten Arbeiten verrichten können. Dazu gehört Straße kehren und dazu gehört genauso eben auf den Ziegelfeldern arbeiten. Es gibt 5000 Ziegelfelder in Pakistan und dort arbeiten ausschließlich Christen.
Und wie viele Leute arbeiten auf einem Feld?
Ja, das ist unterschiedlich, hängt natürlich von der Größe ab. Vielleicht 100.
Okay, also es ist richtig, betrifft richtig viele Menschen.
Ja, das ist eine große Zahl. Vielleicht haben die Eltern schon dort begonnen und dann geht es von Generation zu Generation. Das ist eine körperlich sehr anstrengende Arbeit, aber natürlich eine fast mechanische Arbeit. Ich würde sagen, das ist Knochenarbeit, denn das meiste müssen sie ja wirklich im Knien machen. Sie verdienen so viel Geld, dass sie für die Familie, je nach Anzahl der Kinder, eben genug haben zum Leben, aber eben nicht mehr. Sie können kein Geld ansparen und vor allen Dingen haben sie überhaupt nichts, wenn jemand krank wird und Medikamente nötig sind oder gar ein Arztbesuch und was natürlich noch viel schlimmer ist, wenn einer ins Krankenhaus muss. Und ein anderer Faktor, wenn die Tochter heiratet, das gehört zur Kultur in Pakistan, da muss man ein schönes Fest ausrichten und dann wird auch richtig Geld ausgegeben, aber das Geld haben sie nicht. Deswegen gibt es nur die Möglichkeit, zu ihrem Arbeitgeber zu gehen und um einen Kredit zu bitten. Der gibt den Kredit auch gerne, denn damit fesselt er die Angestellten, wir können genauso sagen die Christen, an sich. So werden sie Schuldsklaven oder Arbeitssklaven, wie wir sie nennen.
Und viele schaffen es in ihrem Leben nicht, davon freizukommen.
Sie haben gar keine Chance. Sie haben ja keine Chance für irgendwelche weiteren Zusatzverdienste. Und je älter sie werden, je mehr nimmt die Kraft ab. Und dann ist es gar nicht mehr möglich. Also die Jungen, besonders die Jugendlichen, haben noch die stärkste Kraft. Vielleicht kann man sagen bis 35 und dann lässt die Kraft schon wieder nach. Also der Kredit oder sagen wir die Schuld wächst im Laufe der Jahre immer mehr an. Ich weiß von ganz vielen, die haben etwa eine Schuld von 1.000, umgerechnet in Deutsch Euro. In Pakistanien Rupees ist das eine riesige Höhe. Und wissen, dadurch sind wir gefesselt an die Arbeit, an das Haus, wo sie wohnen und können von sich aus nie in die Freiheit kommen. Also wie gesagt, sie bekommen von dem Arbeitgeber gerne die Kredite, aber der addiert das und wahrscheinlich wird auch noch ein kleiner Betrag an Zinsen draufgerechnet. Und so sind sie wirklich gefesselt, wenn auch nicht in Ketten, aber sie sind angebunden für ihr ganzes Leben.
Mit eurem Hilfswerk sucht ihr aber Möglichkeiten, da initiativ zu werden und ihr habt in einzelnen Situationen auch schon das durchgeführt, dass ihr Leute freigekauft habt?
Also nicht generell. Das ist nicht unser Ziel, so viel wie möglich Sklaven freizukaufen, sondern unser Ziel ist wirklich, dieses Stop Child Labor ernst zu nehmen und so viele Kinder wie möglich im Laufe der Jahre wirklich eine Schulbildung zu ermöglichen. Aber es gibt natürlich immer Ausnahmen. Die erste Ausnahme war ein Mann, der so krank wurde, körperlich, dass er nicht mehr in der Lage war, diese Arbeit zu verrichten. Und dann wäre die Familie ganz, ganz stark abgerutscht und sie waren wirklich hilflos. Und es war ein Hilfeschrei des Mannes an meine Partner von Rescue for Heaven Ministries in Pakistan. Und die haben mich dann gefragt, ob wir das Lösegeld zahlen können. In dem Fall waren das nur 450 Euro. Und er ist von der Schule angestellt, hat eine Wohnung bekommen oder ein Zimmer bekommen und lebt jetzt mit seiner Familie glücklich da und ist Fahrer für unsere Schule. Also er hat den Job und da gehört dann auch noch vieles andere dazu. Und jetzt akut ist die Situation, dass wir ja für das zweite Gebäude der Schule neue Angestellte brauchen. Und als ich darüber nachdachte, ich kenne ja nun inzwischen auch etliche von den Ziegelfeldern, weil ich sie jedes Mal dort besuche, jetzt schon zum 7. Mal. Und ein Mann, der seine Frau verloren hat, nachdem das 4. Kind noch sehr klein war. Der Mann ist, ich schätze, 45 bis 50, hat 4 Kinder. Und er musste dann 2 von diesen Kindern nach dem Tod seiner Frau in das Mother Care Center, also in das, sie nennen es Waisenhaus, geben, hat aber noch die Tochter und das kleine Kind bei sich gehabt. Und die Tochter mit gerade 6 Jahren muss das kleine Kind wirklich versorgen. Und diese Situation, die hat mich sehr berührt. Ich war bei ihm zu Hause, ich habe ihn auch wirklich kennengelernt, auch in der Gemeinde, auch im Gottesdienst mit ihm gesprochen. Ein ganz feiner Mann, ein feiner Charakter, sehr fleißig. Aber er sieht seine beiden älteren Jungen sehr selten und die sehen sehr selten den Vater und die Geschwister. Und so kam ich auf die Idee, dass wir ihm eine Stelle geben an der Schule, zunächst das Lösegeld bezahlen, in diesem Fall 1.000 Euro. Und jetzt hat er ein Zimmer an der Schule und alle 4 Kinder sind jetzt im Mother Care Center. Die Kinder sind zusammen. Das Mädchen hat zum ersten Mal auch Freund oder findet zum ersten Mal richtig Freundinnen und hat weibliche.
Und kann zur Schule gehen.
Und kann zur Schule gehen und hat weibliche Bezugspersonen im Kinderheim. Also alle strahlen, alle sind glücklich. Die Kinder können den Vater und der Vater die Kinder besuchen, so oft sie nur wollen. Ich glaube, das ist eine wunderbare Lösung für alle.
Ja, und wenn ihr so etwas tut, dann ist es natürlich auch immer eine extra Sache außerhalb vom Budget und da braucht ihr dann noch extra Hilfe.
Ja, ich staune, wie oft es Extras gibt. Ich hatte ein ganz klares Budget. Aber es wird auch immer wieder überschritten. Ich bin sehr dankbar für alle Spender, die wir haben. Aber ich muss schon ehrlicherweise sagen, die Zahl ist noch gut überschaubar. Und wir brauchen wirklich auch neue Spender dazu. Und es spielt gar keine Rolle, ob das eine ganz kleine Summe ist oder eine größere Summe, ob jemand einmalig spendet oder einen Dauerauftrag einrichtet. Unsere kleinste Spende als Dauerauftrag sind 5 €. Und ich freue mich, dass jemand sich dazu entschlossen hat. Ja, Gott sei Dank entwickelt es sich. Und ich habe besonders einen gefunden, einen Mann, der bereit war, diese Kosten für die Schule wirklich zunächst mal zu übernehmen. Sonst hätten wir es gar nicht stemmen können. Nur mit seiner Erklärung, mit seiner Bereitschaft, hier zu finanzieren, war es überhaupt möglich.
Diese zweite Schulgebäude,
ja,
jetzt.
Genau, die zweite Schule zu eröffnen und zu starten mit allem, was dazu gehört.
Wer sich darüber informieren möchte, der findet bei uns auf der Seite zur Sendung in der Audiothek von ERF Plus unter Glaube Global den Link zu himmelsperlen.org. Und dort findet man dann ganz viele Möglichkeiten, sich das alles nochmal zu lesen, anzuschauen. Und natürlich kann man dort auch erfahren, wie man helfen kann. Margret, ich möchte jetzt noch so eine abschließende Frage an dich stellen.
Ja.
Diese School of Grace gibt es noch keine 3 Jahre. Du hast dir aufs Herz legen lassen, in deinem Ruhestand, ja im Hören auf Gott, dieses Projekt zu starten. Übrigens auch noch andere Projekte, aber davon haben wir in anderen Sendungen gesprochen. Und es ist so viel entstanden jetzt in den letzten 2,5 Jahren. Wird dir das manchmal auch zu viel?
Nein. Für mich ist es Freude pur. Für mich ist es richtig Freude pur. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, dann bin ich glücklich, wenn ich an die Menschen denke und für sie bete in Pakistan, in Syrien, im Libanon. Nee, also ich merke, ich habe ein Maß übernommen oder auch von Gott aufs Herz gelegt bekommen, das mir entspricht. Also sowohl von der Intensität der Arbeit als auch von der Auswahl der Menschen und 3 verschiedenen Ländern. Nein, ich mache es von Herzen gerne und bin natürlich auch sehr dankbar, dass immer mehr sich interessieren und auch mithelfen oder einen kleinen Bereich übernehmen als ehrenamtliche Mitarbeiter. Ich habe totalen Frieden und merke, ja, das ist Gottes Plan so gewesen.
Und ich sage jetzt an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Margret Meyer. Danke für deinen Besuch, dein Erzählen und auch deinen Einsatz im Reich Gottes weltweit.
Ja, gerne geschehen.
Stop Child Labor, so hieß der Titel zu diesem Programm. Und deswegen wünsche ich jetzt auch dir und deiner Arbeit Segen und Gnade von Gott und auch ganz besonders für die Kinder, die aus so schwierigen und schrecklichen Verhältnissen heraus in ein ganz neues Leben aufbrechen. Ich habe schon gesagt, himmelsperlen.org, das ist die Internetadresse. Dort erfährt man mehr, wenn man in Kontakt kommen möchte und auch für ihr Gebet und über Möglichkeiten mitzuhelfen. Ich bedanke mich bei Wolfgang Henrich für die Technik, Redaktion und Moderation, hat Ingrid Heinzelmeier besorgt. Wir sagen auf Wiederhören und behüt sie Gott.